Es war ein versöhnlicher Heimabschluss gestern an der Hafenstraße. Sieg gegen Osnabrück plus Spieler vor dem Spiel noch verabschiedet. Wir schauen genau drauf, welche Spieler jetzt verabschiedet wurden und welche nicht. Analysieren, was die Kaderplaner jetzt auf der To-Do-List haben und richten den Blick schon mal ein bisschen nach vorne auf das letzte Saisonspiel gegen Stuttgart und auch auf das Duisburg-Spiel.
Von der Hafenstraße. Inside RWE. Ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid nach dem ja persönlichen Heimabschluss an der Hafenstraße. Schön, dass ihr beide auch wieder mit dabei seid. Wotzi zu meiner Rechten, Martin zu meiner Linken.
Hallo.
Ich bin Kira und wir legen direkt los. Ja, Martin, wir haben vor dem, oder du warst ja letzte Woche nicht da im Talk, aber wir haben davor gesagt, ja, eigentlich geht's jetzt darum, irgendwie einen schönen Abschluss nochmal an der Hafenstraße zu feiern, bestenfalls gewinnen, Spieler verabschieden, alles, was dazugehört zum letzten Heimspiel. Ist gelungen, oder?
Absolut gelungen. Das war richtig schön kitschig auf jeden Fall. Da hat ja alles funktioniert. Ein toller Rahmen. Ausverkauftes Stadion, voller Gästeblock. Alle in Rot sind dem Aufruf der Ultras gefolgt, die Zuschauer. Es war schon eine sehr, sehr coole Atmosphäre. Auch die Spieler, die verabschiedet wurden, das war alles in einem sehr würdigen Rahmen, muss ich sagen. Da hat natürlich das Spiel auch funktioniert. Also man hat schon gemerkt, dass es ein Sommerkick war, aber dass die Essener dann doch etwas mehr wollten als die Osnabrücker. Und das haben sie dann getan. Das hat auf jeden Fall alles wirklich wunderbar funktioniert. Und ja, jetzt steht Rot-Weiß Essen auf dem 7. Tabellenplatz. Der gleiche Platz wie in der Vorsaison, als man diese abgeschlossen hat. Nur damals hatte man, nachdem man ja lange um Platz 3 mitgespielt, ja, eher so ein mulmiges Gefühl dabei. Aber nun ist das eben ganz anders. Totale Euphorie, die war spürbar. Und ja, so kann es natürlich weitergehen.
Über die Abschiede sprechen wir gleich im Thema der Woche auf jeden Fall nochmal intensiver. Aber lass uns auf jeden Fall erstmal noch übers Spiel sprechen.
Szene des Spiels. Präsentiert von AT Cycles Essen.
Wotzi, dann fange ich bei dir an. Was für eine Szene hast du dir rausgesucht?
Ja, Martin hat gerade gesagt, Sommerkick bis zu dieser Szene, sage ich. Hatte ich auch das Gefühl, Sommerkick. Und dann schaltet oder zündet Ramin Safi mal wieder in Turbo an. Nach einer Ecke von Osnabrück, ähnlich wie gegen Rostock. Ja, vom eigenen 16er bis zum 16er des Gegners marschiert er durch in Usain Bolt-Manier, unaufhaltsam. Spielt toll dann noch auf Owusu. Zeigt, dass er kein Ego-Shooter ist. Also das war meine Szene des Spiels. Und dieser Junge wird eigentlich von Woche zu Woche besser. Also er ist eine Augenweide, sage ich. Auch ich saß dann auf der Tribüne, auf der Pressetribüne, habe da wieder viele Scouts gesehen, die sich Notizen gemacht haben. Ich weiß jetzt nicht, ob nur die Notizen dann in Richtung des Namen von Safi gingen, aber kann ich mir gut vorstellen. Also er wird wirklich immer stärker und es ist einfach brutal, diese Schnelligkeit. Aber da will ich auch noch mal sagen, ich habe während des Spiels mit Dietmar Hirsch gewhatsappt. Der saß ein paar Meter von mir weiter entfernt. Der war sich RWE anschauen. Vor dem Spiel habe ich gesagt, Dietmar, was willst du denn hier überhaupt sehen? Sommerkick? Ja, aber man kann ja schon so die Grundordnung erkennen und so, wie die in 2 Wochen antreten werden. Mhm. Und da hat er zum Thema Safi auch noch gesagt, boah, da müssen wir aufpassen. Aber sowohl Rostock als auch Osnabrück, wie kann man so verteidigen, Martin? Ne?
Kann dass man das vorstellen?
Ich hab mich langsamsten Spieler an der Mittellinie lässt.
Ich habe das Ramin Safi auch gefragt nach dem Spiel, ne, ob sie das noch nicht rumgesprochen hat, dass er so einen Speed hat. Ne, er sagte, ja, scheinbar nicht. Ich habe es ihn dankend angenommen.
Und er ist ja auch geradeaus durchgelaufen.
Nein, das ist ja... Das sieht vielleicht so leicht aus bei ihm, ne, weil er so schnell ist, aber mit Ball so einen Sprint anzuziehen, ne, über 60, 70 Meter und dann den Ball dann noch genau rüber zu spielen. Also sprinten konnte er schon immer, aber diesen Ball dann genau so zu spielen, das ist eben die neue Qualität von Ramin Safi, die er sich angeeignet hat durch harte Arbeit. Ich habe auch in der letzten Woche länger mal mit ihm sprechen können, habe da ein Interview geführt und er sagte, ja, das sind genau die Dinge, an denen ich wirklich hart gearbeitet habe. Und wir haben ja auch im Laufe des Spiels gesehen, dass er noch Arbeit vor sich hat.
75. Minute.
Noch 2 Möglichkeiten. Einmal, die war ein bisschen schwerer. In der ersten Halbzeit hat er das 2-0 machen können, als er dann vom Tor war. Da ging der Ball knapp daneben. Und in der 75. Minute war so ein bisschen der klassische Safi der Hinrunde. Da steht er frei vom Torwart, verstolpert den Ball. Also wenn er da noch sauberer wird, dann ist das wirklich eine Waffe. Und da muss man ganz ehrlich sagen, wenn er so spielt und dann auch noch clever und noch kälter vom Tor wird, dann ist er ja gar keiner mehr für die dritte Liga.
So sieht's aus.
Das muss man auch mal ganz klar so sagen. Also da hat Rot-Weiß wirklich ein sehr, sehr gutes Händchen bewiesen bei dieser Verpflichtung.
Mhm. Martin, bevor wir über deine Szene spielst, sprechen, Wotzi, du hast gesagt, ja, der MSV-Trainer wollte sich schon mal so ein bisschen die Grundordnung anschauen. Aber da hat sich auch ein bisschen was verändert jetzt vor dem Osnabrück-Spiel. Also
genau, also zuletzt ja immer in Fünferkette beziehungsweise in diesem 3-4-2-1 hat Rot-Weiß gespielt. Nun hat man umgestellt auf Viererkette, auf ein 4-2-3-1. Trainer Uwe Koschen hat es nach dem Spiel auch erklärt. Er sagte, es ging ihm darum, Kezi Uwusu zu testen in einer Viererkette. So als zweite Spitze neben Safi, würde das nicht so wirklich funktionieren. Deswegen
Test bestanden, aber können wir gleich
nochmal drüber. Test bestanden, natürlich auf dem Flügel. Und natürlich hat Rot-Weiß anders gespielt in der Viererkette, was natürlich auffällig war, dass Kapitän Michael Schulz nicht gespielt hat. Mhm. Er war auch nicht verletzt, sondern er ist an dieser Systemumstellung zum Opfer gefallen. Nicht zum ersten Mal auch in dieser Saison, in der Rückrunde. Immer wenn RWE in der Halbzeit beispielsweise bei Rückstand umgestellt hat, dann hat es Schulz erwischt. Denn da muss man sagen, momentan ist er Verteidiger Nummer 3. Rios Alonso, der gestern wieder überragend war und eine sensationelle gute Rückrunde spielt, hat da ganz klar die Nase vorn, dann eben Linksfuß Kraulich daneben, der auch in bestechender Form ist, das passt momentan einfach besser. Und ja, wenn es dann tatsächlich so sein sollte, dass Rot-Weiß möglicherweise in der nächsten Saison Viererkette spielt, dann könnte es schwer werden für Schulz. Das, was bei mir so hängen geblieben ist von dieser Umstellung.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Wir hatten ja auch mal vor Wochen schon Gerüchte mal gehört, da ging es ja schon, hat uns ja jemand mal sogar erzählt, vielleicht Trennung von Michael Schulz, weil er zu viel verdient, weil er diese Rolle nicht mehr ausüben wird in der kommenden Saison. Das ist aber Humbug. RWE wird weiter an Michael Schulz festhalten. Nichtsdestotrotz, wie Martin gerade gesagt hat, wenn es auf eine Viererkette hinausläuft, dann ist er nur einer für die Bank, der Kapitän. Und dann kommen wir vielleicht auch Richtung Sommer. Mal schauen, ob Uwe Koschinat dann auch bei Michael Schulz als Kapitän festhält oder doch einen Spieler wählt, der unantastbar ist, wie eben Amo Aslan, der einfach überragend spielt und jetzt seit Monaten das zeigt, wofür ihn Rot-Weiß Essen verpflichtet hat. Oft Man of the Match ist, die Tore macht, 14 jetzt an der Zahl in der dritten Liga und er ist weiterhin sehr torhungrig, torgeil. Ich glaube, das ist eine gute Überleitung.
Ich wollte sagen, du bist heute hier der König der Überleitung. Torhungrig war er auch gegen Osnabrück.
Ja, sehr.
Als es dann um den Elfmeter ging.
Ja, für mich meine Szene des Spiels, der Elfmeter, den Matti Wagner übrigens mit einem wirklich sehr, sehr beherzten Sprint hervorragend rausgeholt hat. Und dann war es so, Dominik Martinovic ist ja zuvor eingewechselt worden. Wir kennen ja alle seine Geschichte, er wartet nach wie vor auf sein erstes Tor. Und als dann eben auf dem Elfmeter entschieden wurde, hat sich Martinovic schon mal auf den Elfmeterpunkt gestellt und hat dann wirklich gedacht, ich bekommen jetzt möglicherweise die Chance, ihn reinzumachen. Dann gab es auch noch Sprechchöre aus der Kurve Richtung Martinovic, die dann auch wirklich wollten, dass er diesen Elfmeter schießt. Ja, aber Amo Aslan hatte andere Pläne gehabt. Er hat sich erstmal beim verletzten Wagner erkundigt, hat sich dann den Ball geholt, ging dann zum Elfmeterpunkt mit dem Ball. Martinovic hat kurz irgendwie mit ihm gesprochen. Wahrscheinlich hat er ihn gefragt, kann ich schießen? Und Aslan hat ihn einfach eiskalt ignoriert. Also wirklich links liegen lassen, hat den noch nicht mal, irgendwie ist noch nicht mal drauf eingegangen. Hat sich den Ball hingelegt und hat den geschossen. Das war halt so ein klassischer Boss-Move nach dem Motto, du brauchst mit mir nichts rotieren. Ich bin hier der Chef auf dem Platz, ich schieße die Elfmeter. Mhm. War schon eine Ego-Nummer, muss man sagen. Es wäre ihm, glaube ich, keinen Zacken aus der Krone gebrochen, wenn Martinovic in der 85. Minute geschossen hätte. Aber grundsätzlich habe ich jetzt damit kein großes Problem. Aslan hat sich halt diesen Status erarbeitet. Er hat 10 Tore in der Rückrunde gemacht, ohne seine Tore. Ja, wäre Rot-Weiß möglicherweise jetzt noch im Tabellenkeller und müsste zittern. Er ist ein egoistischer Torjäger. Ist jetzt kein, wenn wir jetzt schon über Kapitänsämter reden, für mich jetzt kein klassischer Kapitän.
Sportlich, ja.
Aber er ist ein egoistischer Torjäger und Rot-Weiß kann froh sein, so einen eben im Kader zu haben. Und deswegen habe ich jetzt grundsätzlich kein Problem damit. Martinovic muss sich eben dieses erste Tor auch selbst erarbeiten.
Ja. Egoismus im Fußball finde ich überhaupt nicht schlimm, obwohl das ein Mannschaftssport ist. Da gehe ich mal jetzt ins ganz hohe Segment. Robert Lewandowski, Messi, Ronaldo, die sind alle torgeil, Harry Kane. Da gibt's ja auch immer, weiß nicht, 30. Spieltag plus X. Jeder will noch einen Elfmeter schießen, damit man in der Torjägerliste weiterkommt oder irgendeine neue Rekorde bricht. Hier ist das nicht der Fall, weil Christoph Daferner, glaube ich.
Genau, von 18 Wochen.
Da kann der Amo Aslan ihn nicht mehr einholen. Klar, wenn er jetzt noch einen Fünferpack schnürt in Stuttgart, aber ist ja unrealistisch. Kann ich nachvollziehen. Nichtsdestotrotz finde ich in so einem Spiel
Auch zum Zeitpunkt.
Zum Zeitpunkt. Es geht weder um Auf- noch Abstieg. Das Spiel ist gewonnen. 2:0, 85. Minute. Volles Haus, Sommerwetter, alle sind gut drauf. Die Kurve, Amo Aslan wird das gehört haben. Der ist ja 10 Meter von der Kurve entfernt. Die singen Dominik Martinovic, schalalalala. Wir wollen, ja, und Martinovic stand dann am 16er, als der weggegangen ist und hat, glaube ich, bin ich mir recht sicher, kurz so gezuckt zur Kurve. Ja, was soll ich denn machen? Er lässt mich nicht.
Ja.
Ich finde, als Kapitän mit der Binde, muss man dann sagen, Junge, hier, jetzt mach dein erstes Tor.
Ja.
Leider glaube ich, jetzt spiele ich mal Prophet, er hätte wahrscheinlich verschossen, leider der arme Dominik Martinovic.
Wird so ein bisschen steht schon, in die Geschichte.
Ja, lassen, er steht auch so ein bisschen neben sich. Ich habe diese Einwechslung, dann kam der 70., 75., die ersten zwei Zweikämpfe verloren. Ich habe Uwe Koschnert beobachtet, er hat mit dem Kopf geschüttelt. Da fehlt es. Man merkt einfach, ja, das sind Menschen, das sind keine Maschinen. Und auch es nagt an Dominik Martinovic, dass er jetzt von der Bank kommt, als eigentlich als Heilsbringer geholt wurde, aber keine Tore schießt, 7 Vorlagen immerhin vorbereitet hat oder für 7 Vorlagen gesorgt hat, aber er will ja Tore schießen, er ist auch ein Torjäger, ne? Und
ist eine verdammt schwierige Situation für Dominik Martinovic, wir dürfen auch nicht vergessen, Koschnert hat gestern umgestellt auf 4-2-3-1, das heißt, Martinovic hätte auch durchaus auf dem Flügel spielen können, das hat er auch schon mal getan, also links offensiv, rechts könnte er es eigentlich ja auch und dann spielt dann Owusu und Mitsuta auf links, der in der Startelf auch nicht so
da sind
überzeugt.
Wir fast beim Thema Schulz, und Nummer 3, also
genau,
eigentlich
Martinovic
hat immer einer
getan, wirklich hinten dran, das muss man so sagen, das kommen ja auch neue Stürmer und das ist für ihn momentan auch nicht so leicht und ist auch nicht so einfach. So in dieser Gesamtkonstellation, der Martinovic ist eben einer der Topverdiener in dieser Mannschaft, ne? Und was soll sich jetzt ein Ramin Safi denken, der so nach unseren Infos ja vielleicht die Hälfte von dem verdient, was Martinovic eben bekommt im Monat, ist eine schwierige Situation momentan.
Ja.
Ja, die Jungs sprechen auch drüber, ist ja nun mal so. Und es wird immer über Geld gesprochen, auch in der Mannschaft. Wenn dann vielleicht auch hinter dem Rücken und Martinovic ist eben einer der 3 Top-Verdiener mit Jasula und Aslan und wenn er kaum zum Zug kommt, dann kann ich ja quasi nur wiederholen, was Martin gesagt hat. Das tut der Mannschaft vielleicht nicht gut. Aber ja, die Saison ist fast vorbei.
Ja.
Das Duisburg-Spiel haben wir noch. Wer weiß, vielleicht so ein Happy End mit einem Siegtreffer von Martinovic und dann ist alles gut. Dann geht man in die Urlaube und in die Vorbereitung. Aber ja, Dominik Martinovic muss in der Vorbereitung Vollgas geben.
Ja, ja, für ihn lief es nicht so gut in dem Spiel, für Owusu dafür schon. Du hast gesagt, Koschnert wollte ihn testen. Hat gut funktioniert, ne?
Er ist bestanden. Also Kelsey Owusu ist ein Spieler, der sehr, sehr viel Potenzial mitbringt. Das hat man schon in der Hinrunde gesehen, phasenweise. Der hatte da schon wirklich gute Sachen dabei. Ist in einer knappen Schmiede ausgebildet worden, war da auch im Dunstkreis der ersten Mannschaft. Das schaffst du ja auch nicht, wenn du gar nichts drauf hast. Ich hatte immer das Gefühl, der spielt mit angezogener Handbremse oder der weiß gar nicht, wie gut er ist. Das sagen immer alle Spieler. Ich habe auch Ramin Safi nach dem Spiel nochmal gefragt. Der sagte, boah, der Junge, der muss einfach Gas geben.
Aber er wirkte auch wochenlang sehr unglücklich, Martin.
Der wirkte sehr, sehr unglücklich, genau. Und immer irgendwie Kopf unten, die Körpersprache war schlecht von ihm.
Im Trainingslager hast du mir so ein bisschen
Oft alleine rumgerannt und so. Und nicht, dass man ihn ignoriert hat, sondern einfach fehlte irgendwie so die Bindung, ich finde. Und in dem steckt viel mehr, das haben wir gesehen. Also bei diesem zweiten Tor, gut, bei dem ersten ist er mitgelaufen mit seinem Tempo. Was er da beim zweiten Tor macht, das war ja so ein bisschen Messi für Arme. Also unglaublich, wie er da durchgeht.
Auch die Osnabrücker mit 6-7 Mann.
Also der lässt da einfach 4-5 Leute stehen. Da sehen wir einfach, was dieser Spieler für eine wahnsinnige Qualität mitbringt. Und der ist ja auch noch jung. Ich glaube, der ist jetzt 21 oder 20 noch.
20 sogar.
20. Und mit dem kann man auf jeden Fall noch eine Menge machen. Gar keine Frage.
Mhm. Aber ich trete auf die Euphoriebremse. Ich fand die erste Halbzeit von Owusu jetzt nicht so stark. Das Tor hat Ramin Safi einfach toll auferlegt. Und auch beim zweiten Treffer war, glaube ich, Safi beteiligt, dass der den einfach den Ball übergibt und dann macht er sein Ding. Owusu, zweite Halbzeit ist dann aufgeblüht nach dem zweiten Treffer. Dann war der aber auch kaputt irgendwann, ne? Mhm. Also mit den Kräften am Ende. Und da sieht man, ja, das ist so ein... Der muss auch noch viel an sich arbeiten, ne? Natürlich,
Bayer
ist eine Waffe. Ich glaube, das ist auch so ein Kopfmensch. Uwe Koschinat hat ihn nachher umarmt und alles. Und ich glaube, das tut dem richtig gut. Für ihn jetzt vielleicht blöd auch, dass die Saison jetzt endet. Aber ja, vielleicht auch.
Ja, der braucht Streicheleinheit.
Der braucht Streicheleinheit.
Der kam viele andere Spiele auch mit dieser Drucksituation nicht klar, als Rot-Weiß in diesen Abstiegskampf geraten ist. Dann ist auch nicht so einfach, wenn du dann als junger Kerl vor so einer wütenden Kurve stehst nach verlorenen Spielen. Und damit kam er überhaupt nicht zurecht. Ja. Und jetzt hat man ihn so langsam aufgebaut. Wie du es gesagt hast, lief nicht alles optimal. Spiel gegen den Ball hat Kuschan auch angemerkt. Manchmal nimmt er sich Auszeiten. Aber wenn er das lernt, dann kann das auf jeden Fall noch eine Waffe werden für Rot-Weiß.
Mhm. Jetzt wissen wir natürlich noch nicht, in welchem System RWE dann nächstes Jahr spielt oder nächste Saison spielt. Wäre das denn oder mit der Viererkette auch etwas, wo zum Beispiel Marvin Obus gut reinpassen würde?
Ja, ich sehe nicht, wie er in einen 3-5-2 reinpasst, weil Marvin Obus ist eben dieser klassische Flügelspieler. Vielleicht bringt er auch die Qualität für einen Zehner mit, aber da ist man ja ganz gut besetzt mit Aslan und mit Müsel. Also wenn man wirklich die Möglichkeit hat, einen Marvin Obus zu holen und der ist im Kader, was natürlich noch ein weiter Weg ist.
Ja, klar.
Christian hat darüber gesprochen. Aber natürlich würde sich dann ganz klar dieses System anbieten. 4-2-1, er auf dem rechten Flügel. Das wäre dann schon natürlich ein Kracher für Rot-Weiß, keine Frage.
Ich sage aber auch wie in der vergangenen Woche, ob 4-4-2, 4-2-3-1 am Ende des Tages spielst du sowieso mit offensiven linken beziehungsweise rechten Flügel. Das ist so qualitativ so ein guter Spieler für die dritte Liga.
Der findet
ist,
schon System.
Da ist diese Systemfrage, glaube ich, das kleinste Problem jetzt wirklich. Wenn man ihn bekommen kann, dann wird Uwe Koschinat schon einen Platz für ihn finden.
Ja.
Ich bin grundsätzlich ein Freund davon, das System immer so am Spielermaterial anzupassen. Das ist eben so. Ne? Du kannst jetzt nicht sagen, ich spiele das System, das ziehe ich durch, egal mit welchen Spielern. Das funktioniert halt nicht. Wenn du einen Obus hast, dann gehst du eben auf ein 4-2-1. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so der Fehler gewesen im Verlauf der Hinrunde unter Trainer Christoph Dabrowski. Ich will da jetzt nicht unbedingt nachtreten, aber ich glaube, er hätte einfach früher erkennen müssen, dass er nicht dieses Spielermaterial hat, wie in der vergangenen Saison, um seinen Spielstil durchzudrücken mit Götze, mit Schapina, mit Harembrock, mit Obus, mit Müsel. Herausragende, fantastische Fußballer, mit denen kannst du Ballbesitzfußball spielen. Aber das war eben mit dem Kader nicht möglich und da hat er meiner Meinung nach zu spät umgestellt, das Ganze erkannt.
Wenn wir jetzt schon beim Personal sind, dann lass uns da doch auch bleiben.
Top-Thema der Woche. Präsentiert von AT Cycles Essen.
Denn es ist jetzt schon ein paar Mal angesprochen worden, vor dem Spiel wurden noch 8 Spieler verabschiedet und Co-Trainer. War das für euch alles so vorhersehbar? Waren da Überraschungen dabei?
Wir hatten 9 auf dem Zettel, ne?
Ja, genau. Und wir haben 8 von 9 haben wir getroffen. Ja, Ekin Chelebi, die Personalie, mit der haben wir jetzt nicht gerechnet. Ich habe jetzt gedacht, nach 2...
Der nicht dabei war.
Der nicht verabschiedet wurde. Nach 2 Jahren und gerade mal 4 Pflichtspieleinsätzen, diversen Verletzungen, Adduktoren, Schulter, ich weiß nicht, was da noch dabei war. Habe ich gedacht, jetzt ist auch mal gut, wie bei Michael Niemeyer. Aber jetzt hörten wir, dass es da wohl eine dritte Chance, quasi ein drittes mögliches RWE für den Jungen geben könnte. Er soll die Vorbereitung mitmachen, jedoch ohne Vertrag, als vertragsloser Spieler und soll mal zeigen, dass er 1, 2, 3, 4 Wochen ohne Verletzung Vollgas geben kann, schmerzfrei bleibt und dann könnte man über einen Vertrag sprechen. Aber schiebe ich mal nach, wir haben jetzt heute den 12. Mai, Vorbereitung wird Ende Juni, Anfang Juli beginnen. Bis dahin kann auch aus Chelebis Sicht natürlich etwas passieren, dass sich doch ein Verein bei ihm meldet, der ist 24, ist ein richtig guter, wenn er fit ist, war es 2 Jahre nicht. Da wird er dann, also ich glaube, ohne Probetraining wird er bei gar keinem Verein einen Vertrag erhalten, außer er spielt richtig guter Vitamin B mit. Ja. Aber der muss sich zeigen und muss einfach zeigen, dass er wirklich verletzungsfrei bleiben kann. Und dann ist das ein guter. Das hört man auch aus der Mannschaft.
Absolut.
Und RWE hat ja jetzt das Problem, Lukas Brumme ist immer noch eine 50-50-Angelegenheit, weiß man immer noch nicht. Das dritte Angebot, was von RWE vorgelegt wurde, da grübelt Brumme noch. Und Matti Wagner wird auch nicht verabschiedet. Normalerweise werden Leihspieler verabschiedet. Da macht sich Rot-Weiß Essen noch Hoffnung, dass Greuther Fürth in der zweiten Liga bleibt. Dann wird auch mit Sicherheit Matti Wagner bleiben, falls Greuther Fürth runtergehen muss, dann erstmal durch eine Relegation, könnte sich auch dann ziehen. Ja, dann werden die den wahrscheinlich auch in die dritte Liga mitnehmen.
Ja, Chilibi, du hast es schon angesprochen, der hat auch Trainer Uwe Koschinat überzeugt. Der hat ja jetzt seit 2 Wochen beschwerdefrei mittrainieren können und wenn der spielt, ist der Junge gut, muss man so sagen. Der hat ja auch, wie ich finde, Anfang der Saison, also er hat ja nur 4 Einsätze gehabt und als er da gespielt hat, hat er mir auch gut gefallen, muss ich sagen. Und er kommt gut in der Mannschaft an, sehr, sehr guter Charakter. Und deswegen hat man jetzt gesagt, komm, vielleicht könnte das noch was geben mit ihm und dann geben wir ihm vielleicht nochmal die Chance aufzublühen. Kann dann für mich nur eine Win-Win-Situation geben. Also ich meine, man hat ja nichts zu verlieren, beide Seiten. Der war ja eigentlich schon weg und jetzt hat man sich nochmal umentschieden. Ja, für mich ganz okay, kann ich mitleben.
Ja, das ist ja auch wichtig. Der kommt sehr gut in der Mannschaft. Dann jemand, der 2 Jahre nur 4 Spiele absolviert hat, ist eigentlich, so könnte man vielleicht auch sagen, Fremdkörper. Aber das ist im Gegenteil. Der beste Freund, glaube ich, von Rios Alonso und überhaupt, also immer, wie die Jungs heute reden, Bro, Abi, der ist ein richtig guter Bro da. Also deshalb.
Emotional wurde es ja dann noch rund um den Abschied von Eitschberger. Ich glaube, Markus Stegmann hat sogar gesagt, er hat Tränen in den Augen.
Ja.
Er hat sich auch gut reingefunden.
Ja, ich glaube nicht nur Tränen. Also ich glaube, das ganze Stadion hätte losheulen können bei Julian Eitschberger.
Ist man ungern.
Als sein Name von Stadionsprecher Walter Rüge dann vorgelesen wurde, dann ja, war auf jeden Fall mit Abstand der lauteste Applaus, der durchs Stadion ging. Denn das ist wirklich ein Spieler, der wie kaum ein anderer in den letzten Jahren diesen Hafenstraßenfußball verkörpert. Also ich würde mal behaupten, einer der besten Spieler, die in den letzten 10 Jahren an der Hafenstraße gespielt haben. Einfach ein überragender Spieler und Typ. Defensiv, offensiv, Dynamik. Der hat wirklich alle mitgerissen in diesem Jahr. Und was der für eine Entwicklung genommen hat, das ist schon wirklich traurig, dass der jetzt geht. Ebenso die Kehrseite der Medaille.
Aber man ist schon auch gespannt, wo man den noch alles sieht.
Ja, also wenn der sich nicht durchsetzt in der zweiten Bundesliga, falle ich vom Glauben ab, weil der ist einfach so gut geworden. Er hat sich auch enorm entwickelt bei Rot-Weiß. In der Hinrunde hat er am Anfang auch so einige Böcke drin gehabt in seinem Spiel. Ich erinnere da an Spiele gegen Dortmund 2, gegen Mannheim in Dresden. Da sind ihm wirklich Fehler unterlaufen, die zu Toren geführt haben. Und das hat er jetzt fast komplett abgestellt. Ist fast ein kompletter Spieler geworden jetzt hier an der Hafenstraße. Und also wenn der sich nicht durchsetzt, dann weiß ich es auch nicht.
Julian Eitschberger hat ja jetzt das zweite in der Drittliga gespielt. Letztes Jahr beim Halleschen FC und da war der noch nicht so weit. Also die Hertha, die hat da wirklich einen Rohdiamanten, der jetzt von anderen Vereinen geschliffen wurde, allen voran von Rot-Weiß Essen. Und der ist jetzt fertig. Der ist jetzt eigentlich ein fertiger Spieler mit 21 oder 20 Jahren. Und der wird sich durchsetzen in der zweiten Liga. Wenn da keine Verletzung kommt, toi, 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 dann, der hat einfach alles drauf. Körperlich stark, mental stark, kluger Kerl. Und das ist ein Abwehrspieler. So Standing Ovations bekommen, so verabschiedet wird, der kaum ein Tor gemacht hat. Ich weiß nicht, hat der 1-2 Tore gemacht, Julian?
Ja, ein paar, die beiden noch.
Einmal genau, so ein Strahl.
Aber 4
sogar. Ja, aber trotzdem, normalerweise Marvin Obus, jemand, der da 20 Scorer-Punkte hat und so, klar, ne? Aber
also die Hertha wäre schön blöd, wenn sie nicht auf ihn setzen würde. Andererseits ist das so ein Verein, der schon mal gerne irgendwie für 4 Millionen Euro einen Rechtsverteidiger aus Rumänien verpflichtet oder so. Man weiß ja nie, da ist viel Geld im Spiel, dann kann auch viel Blödsinn damit gemacht werden. Muss man sehen. Bei Marvin Obus waren wir auch davon überzeugt, dass der jetzt in der zweiten Liga durchstarten will. Dann hat er jetzt überhaupt nicht gespielt in Köln. Er bringt, wie gesagt, alles mit und ich glaube schon, dass er...
Und wenn nicht Hertha, dann woanders, aber keiner für die dritte Liga. Ja.
Also ich sehe den auch besser und weiter als Marvin Obus. Für mich ein absolut kompletter Spieler, defensiv wie offensiv. Also ich glaube auch, dass die zweite Liga nicht Endstation für ihn sein wird.
Ja, ist auf jeden Fall spannend zu sehen, was da noch so passiert. Ja, wie geht's denn jetzt weiter mit den Planungen? Also über Brumme haben wir gesprochen, das steht auf der To-Do-List recht weit oben, da jetzt mal irgendwie einen Abschluss hinzubekommen, in welche Richtung auch immer. Was ist da noch so auf dem Zettel?
Ja, Brumme, wie gesagt, ist so noch die Prio Nummer 1, die letzte richtig offene Baustelle im Kader. Also wenn man es schafft, ihn zu halten, dann hätte man ja wirklich... Ja, so gut wie alle Ziele.
Alle außer Julian Eitschberger.
Außer Eitschberger hätte man dann alle Leistungsträger gehalten. Eitschberger wird natürlich ganz entscheidend sein, ihn zu ersetzen. Also der wird wirklich eine große Lücke hinterlassen in dieser Mannschaft. Und ein absoluter Leistungsträger, den zu ersetzen, wird nicht leicht. Wie RWE da vorgehen wird, muss man sehen. Möglicherweise setzt man da auf ein erneutes Leihgeschäft. Man hat ja gesehen, es funktioniert. Und das spricht sich ja dann auch rum in der Branche. Man sieht, okay, bei Rot-Weiß Essen können sich junge Spieler weiterentwickeln. Und ich denke mal auch, dass das RWE, dass Markus Stegmann, dass sie diesen Weg nochmal gehen werden, das nochmal versuchen werden, vielleicht jemanden aus der zweiten Bundesliga, aus der Bundesliga auszuleihen. Ansonsten gibt es natürlich noch ein paar offene Stellen. Im Sturm geht es immer noch um Lars Lockhart. Vielleicht kann Wotz ja nochmal ein Update geben. Bleibt der Wunschstürmer nach Marek Jansen, dass man da noch einen zweiten Sturmtank vorne drin hat. Ein Abwehrspieler wird noch verpflichtet, ein junger vierter Verteidiger, möglichst U23. Und so viel ist das nicht, was da noch gemacht werden muss.
Oder eine Vertragsverlängerung zum Beispiel. weiß ich nicht, Tom Mystier zum Beispiel. Ja, er träumt von Platz 3 mit RWE, hat er gesagt.
Auch eine gute Überleitung, genau.
Ja. Dass er das nicht geschafft hat. Aber vielleicht der.
Ja, Tom Mystier, jetzt einer der glücklichsten Menschen in Essen, hat geheiratet.
Aber ich glaube sowieso Betrag
immer. Er immer. Ja, Sunnyboy ist ja so zum Publikumsliebling aufgestiegen, vor allem bei den Frauen, glaube ich, sehr gern gesehen. absoluter Sunnyboy. Ja, der hat einen Vertrag bis 2026 und so wie ich jetzt hörte, gab es jetzt das erste Gespräch mit der Mustier-Seite. Ja klar, Inhalt, was ist denn mit einer vorzeitigen Vertragsverlängerung? Ja. Und da ist man jetzt dran, aber da gab es jetzt wie gesagt nur einen Austausch, dass RWE eben gewillt ist, den Vertrag zu verlängern. Nur da braucht man auch kein Hellseher zu sein, kein großer Experte. Ja. Mit ihm kannst du auch nur verlängern, wie mit Jakob Golz, auch vielleicht bis 2028, inklusive einer Klausel. Das ist das Schicksal eines Drittligisten. Da wird kein so guter Spieler wie Tom Mustier sich jetzt binden und nachher muss er hoffen, dass die Vereine da bei einer Ablösesumme übereinkommen. Da machen die Berater es schlau. Fast jeder Topspieler der dritten Liga hat irgendeine Klausel inbegriffen, die ihn dann in die erste Liga, zweite Liga für eine Summe XY aus dem Vertrag lässt. Und ja. Und Lars Lokoc nochmal, da höre ich von den RWE-Verantwortlichen. Ich habe mal gefragt, ey, ganz ehrlich, auf gut Deutsch gesagt, geht euch das nicht so ein bisschen auf den Sack? Wie lange soll der denn da noch auf euch warten, mit dem Ja-Wort warten? Ist so eine Hinhaltetaktik. Der wurde auch beim SC Verl jetzt nicht verabschiedet gegen 60 München. Also Lars Lokoc scheint sich da alles offen zu halten. Ja, und der RWE-Verantwortliche sagte mir, nö, warum? Angebot steht, aber vielleicht haben wir ja auch eine Alternative. Mhm. Deshalb ist das da ganz entspannt und jetzt wird's so spannend. Jetzt wurden die Spieler alle verabschiedet bei ihren
Vereinen.
Jetzt geht's richtig los. Jetzt kommt der Markt auch ins Rollen. Aber klar, die besten Spieler werden sich auch Zeit lassen. Wie Martin sagt, Leihgeschäfte, Rechtsverteidiger eventuell oder so ein Top-Drittligaspieler, der wird auch nicht sofort Ja sagen. Auch wenn RWE geil ist, eine tolle Saison spielt, gutes Geld zahlen kann, volles Stadion hat, mega Fans. Aber die Jungs, die sind ja alle schlau, alle gucken auf die Eurozahlen und deshalb.
Ist ja auch noch genug Zeit.
Genau, vielleicht nochmal ergänzend zu Mustier. Natürlich ist das jetzt kein Spieler, der sich jetzt hier 10 Jahre lang RWE verschreiben wird. Der ist vor 2 Jahren aus Frankreich nach Deutschland gekommen. Ein junger Spieler mit sehr viel Talent bei Olympique Marseille ausgebildet, der will Karriere machen, ist ja völlig klar. So, ich will ihn jetzt auch nicht wegreden oder so, aber natürlich will der auch irgendwann mal höher spielen?
Irgendwann in Frankreich, in der Ligue 1.
Vielleicht ist er jetzt noch nicht so weit. Er hat jetzt ein halbes Jahr richtig guten Drittliga-Fußball gespielt. Er hat auch noch Entwicklungspotenzial. Haben wir gestern übrigens auch bei dem Gegentor gesehen. Mit dem Ballverlust. Also der kann noch reifen. Der wird auf jeden Fall, denke ich, in der nächsten Saison bei RWE spielen. Hat er auch nochmal gesagt, er will nächstes Jahr angreifen.
Ja.
Und
vielleicht wird es ja dann was mit Platz 3.
Deswegen, also soll er mal noch mindestens ein Jahr in Essen spielen.
Ja. Und nochmal vielleicht auch an die RWE-Fans gerichtet. Je höher man kommt, ja, desto weniger werden die Spieler an der Hafenstraße bleiben, wenigere Jahre. Das ist so, Jakob Gold ist da eine Ausnahme. Die Jungs wollen alle Karriere machen. Ob es Julian Eitschberger ist, der natürlich jetzt durch ein Leihgeschäft auch gebunden ist, Matti Wagner irgendwann, Marvin Obus vorher oder jetzt Mustier, Ramin Safi, da wird keiner 5, 6, 7 Jahre an der Hafenstraße spielen. Das ist so. Die Zeiten von Kevin Grund, Marcel Platzek, die sich da in der Regionalliga schöne Tage gemacht haben, sind vorbei.
Ja. So, jetzt hat man noch ein Saisonspiel vor sich, geht noch nach Stuttgart. Wie geht man das jetzt an? Hat man schon Duisburg im Kopf? Das ist natürlich aus RWE-Sicht deutlich wichtigeres Spiel. Müssen wir nicht drüber sprechen, ist klar.
Natürlich hat man Duisburg im Kopf. Also ich glaube, wenn irgendein Spieler angeschlagen sein sollte, dann wird er Stuttgart nicht spielen. Ja. Trotz alledem ist man jetzt so ein bisschen im Fokus, weil man natürlich gegen eine Mannschaft spielt, die theoretisch noch absteigen kann. Auch die Dortmunder werden natürlich genau hinschauen. Also Rot-Weiß wird jetzt nicht den Fehler machen und da irgendwie eine B-Elf hinschicken. Das hat aber auch Koschinat direkt ausgeschlossen. Ja. Das wird nicht der Fall sein. Der BVB 2 hat nicht mehr große Chancen, in der Klasse zu bleiben, muss schon in Saarbrücken gewinnen, was ich für sehr unwahrscheinlich halte. Aber trotzdem ist er noch möglich. Und wenn Rot-Weiß sich dann 3-0 abschießen lassen würde in Stuttgart, ja, wäre das nicht wirklich ein gutes Bild, das man abgeben würde. Zumal es wahrscheinlich auch besser ist, in der nächsten Saison gegen den BVB zu spielen, als nach Stuttgart zu reisen. Aber deswegen denke ich schon, dass man dieses Spiel auf jeden Fall noch ernst nehmen wird.
Ja,
Ja, kann ich mich auch nur anschließen. Aber ich glaube, bei Rot-Weiß Essen gibt es aktuell keine Gefahr, dass die Jungs das nicht ernst nehmen.
Ja.
Die sind in so einem Flow wieder, also souveräne Auftritte von Woche zu Woche. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die da untergehen. Also geht's ja jetzt auch nach Stuttgart, geht's jetzt nicht nach Mallorca oder so. Ganz normale Trainingswoche vor dem MSV-Spiel. Das wird keine Juxfahrt. Das
wird eine Generalprobe auch.
Generalprobe. Die Jungen wollen sich, wenn jetzt Uwe Koschinat auf die gleichen 11 setzt vielleicht wie gegen Osnabrück, dann wird auch ein Owusu auch wieder unter Druck stehen und im Fokus, weil er sich zeigen will, vielleicht für einen Startelf-Einsatz gegen Duisburg. Deshalb, das
ja.
RW wird das nicht einfach herschenken.
Ja, wir schauen.
Ich hab noch ein kurzes Schlusswort.
Ja, bitte.
Ich muss noch mal resümieren. Es hätte ja ein wirklich perfektes Wochenende für Rot-Weiß Essen werden können. Leider wurde es nur ein fast perfektes Wochenende, denn mit Blick auf die zweite Bundesliga ist nicht alles so glatt gelaufen. Denn Braunschweig hat das Spiel in Elversberg verloren. Dadurch kann Schalke 04 definitiv nicht absteigen. Da hatten ja einige Fans, auch Reporter wie ich, schon geträumt von diesen möglichen Duellen der dritten Liga, Schalke gegen RWE. Dazu kommt es dann leider nicht.
Vielleicht
dann in der Saison darauf.
Ja, möglich. Wir schauen uns natürlich das Stuttgart-Spiel an, treffen uns dann wie gewohnt Montag hier im Studio. Dann drehen wir natürlich intensiv über den MSV Duisburg und das Pokalfinale, was dann die Woche ansteht. Danke euch beiden.
Danke dir.
Danke.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnehafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.